Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
608 Sessions mit 1177 Sprecherinnen und Sprechern aus 79 Ländern, 25.000 registrierte Besuche an den drei Festivaltagen. Die Bilanz der Republika, der Konferenz zur digitalen Gesellschaft, klingt wieder einmal nach einem Erfolg. 608 Sessions, das heißt allerdings auch, auf den zahlreichen Podien im Berliner Festivalgelände, da wurden sehr verschiedene Dinge vorgestellt, diskutiert oder ausprobiert, vom Mainstream-Gespräch mit Bundesministern bis zu doch recht exotischen Spezialthemen. Auch die diesjährige Republika hatte aber ein Motto, und zwar Cash. Frage an meine Kollegin Annika Schneider, wie ist denn dieses Motto umgesetzt oder interpretiert worden?
Ja, dieses Thema Cash, Geld, das war überhaupt nicht zu übersehen. Wenn man reinkam an den Veranstaltungsort mitten in der Halle, da war nämlich eine riesige Wand und da standen erstmal so Fragen, die ins Thema einführen konnten. Was ist dein teuerster Besitz zum Beispiel oder was war deine überflüssigste Anschaffung? Und dann konnten Leute da mit Post-its, also mit so kleinen bunten Klebezetteln, ihre Antworten drumherum kleben. Da war dann zum Beispiel zu lesen bei der Frage, was sollte aus dem Sortiment genommen werden, sehr oft SUV oder auch teure Autos. Das zeigt vielleicht schon so ein bisschen so, wie da die Stimmung war, was für Leute da unterwegs waren. Ja, das war so der Einstieg ins Thema und in den Debatten ging es dann um ganz viele verschiedene Aspekte, die mit Geld zu tun hatten. Ich nenne einfach mal so ein paar Beispiele. Es ging um die Zukunft des Bitcoins. Es ging um die Frage, brauchen wir noch Bargeld oder wie sieht sicheres digitales Bezahlen auch aus? Mehrere Veranstaltungen haben sich mit dem Thema Erbschaftssteuer beschäftigt. Auch um Finanzbildung ging es und auch um die Finfluencer. Das sind so Influencer, die Finanztipps geben und da gibt es ja auch viele unseriöse Coaches, die da irgendwie versuchen, einem zu vermitteln. Man könnte ganz einfach, ganz schnell ganz viel Geld machen, wenn man es richtig investiert. Und wie man solche unseriösen Coaches erkennt auf YouTube oder Instagram, das war auch eines der Themen, um das es ging.
Ja, das hört sich schon mal nach praktischen Ratschlägen an, letztlich auch für die Leute, die da an Sessions teilgenommen haben. Das war jetzt zunächst einmal ein allgemeiner Überblick über dieses Motto Cash. Sie haben aber auch einen Teilaspekt nochmal näher angeschaut, und zwar Cash und Desinformation. Was kann man darunter verstehen? Also ich würde mal spontan assoziieren, wer desinformieren will, muss Geld in die Hand nehmen.
Ja, das ist vielleicht so die wichtigste Erkenntnis, die auch nochmal ganz klar geworden ist jetzt auf der Republika, ist, dass hinter diesen ganzen Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen inzwischen ein riesiger Markt gewachsen ist. Wir schauen ja oft auf die Inhalte, also wenn wir über Faktenchecks reden oder auch auf die Psychologie, was so Verschwörungsideologien mit Menschen machen. Auf die Geldflüsse dahinter, würde ich mal behaupten, wird noch zu wenig geschaut. Und das liegt auch daran, dass sich das ganz schlecht beziffern lässt. Aber das fand ich spannend, wer da schon Erkenntnisse hat, das ist das CEMAS, das ist eine relativ junge gemeinnützige Organisation in Berlin, die Daten sammelt zu Verschwörungsideologien, auch zu Rechtsextremismus. Und die haben mal so aufgezeigt, wie zum Beispiel an so Verschwörungsideologien oder auch an Desinformation einzelne Menschen tatsächlich verdienen, zum Beispiel mit Merchandise-Produkten. Die sammeln ja auch Spenden, die werben für Produkte, da haben wir Beispiele gesehen, in so einschlägigen Telegram-Chats wird ganz viel für Produkte geworben. Da gibt es dann, ich sag jetzt mal, eine Kristallmatte für über 2.000 €. Und da verdienen laut Recherchen des CEMAS einzelne Menschen, gerade die großen Namen, mehrere 10.000 € im Monat mit. Das sind dann Vollzeitjobs. Und da sieht man dann auch, dass vielleicht so im Kampf gegen diese Falschinformationen im Netz vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte, solche Verdienstmöglichkeiten einzuschränken und in den Blick zu nehmen.
Das sind dann also Verdienstmöglichkeiten und Einnahmen von Akteuren auf Social Media, die auf diesen Zug Desinformation aufspringen. Es gibt ja noch eine andere Seite, das sind eben die Plattformen selbst, die ja an Werbung verdienen, die an polarisierenden Postings verdienen, die an erzeugter Aufregung verdienen. Und wir haben es in den letzten Jahren gesehen, es gab immer wieder Diskussionen, ob man das einschränken soll, kann, muss. Wurde darüber auch gesprochen?
Ja, ich fand, es gab da ein ganz eindrückliches Beispiel, das hat die österreichische Journalistin Ingrid Brodnik genannt. Und zwar hat sie von einem Influencer berichtet, der angefangen hat, gezielt Inhalte zu posten, die harmlos sind, aber die so ein bisschen wütend machen. Ich sag mal ein Beispiel, der hat Wörter falsch ausgesprochen. Statt Espresso hat der immer gesagt Expresso. Und das hat Leute dann aufgeregt und allein mit diesem sehr kleinen Trick, dieser kleinen Manipulation, konnte er die Interaktion auf seinem Profil massiv steigern. Und da lässt sich, finde ich, ganz schön zeigen, dass das natürlich auch dann eng mit Profit verbunden ist, mit dem, was die Plattformen machen. Über den Digital Services Act wurde zum Beispiel dann diskutiert. Das ist ja jetzt das Instrument, mit dem die EU da auch einfach mehr Transparenz schaffen will und die Plattformen einfach ja denen mehr Regeln vorschreiben will. Da habe ich jetzt auch dann ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, das ist, geht in die richtige Richtung, aber gerade jetzt, wenn es ums Geld geht, um die Finanzen dahinter, da muss es auch noch weitergehen.
Das waren Eindrücke von der Republika von meiner Kollegin Annika Schneider. Vielen Dank.